Massimo, ich habe mich ein bisschen eingelesen und wir starten direkt hier bei der schwarz-gelben Runde mit einer ganz wilden Frage. Ich würde gerne von dir wissen, was ist deine Lieblingseissorte?
Ja, dann sage ich direkt Haselnuss, also Nuss.
Haselnuss. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich, ja? Woher kommt das denn? Vielleicht kannst du das mal erklären, warum du ausgerechnet Nuss am liebsten magst. Normalerweise die Leute sagen Vanille, Erdbeer, Stracciatella, Zitrone und du sagst Nuss. Was ist da los?
Ja, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber als ich in Köln bei Victoria Köln gespielt hatte, 1982 bis 88 hatten meine Eltern auch in der Zeit, zusammen hatte ich mit meinen Eltern eine Zeit, eine Eisdiele in Köln-Mühlheim. Und mein Vater hat wirklich, nicht weil das jetzt familiär oder mein Vater, ein super Eis gemacht, wirklich ein richtig gutes Eis, den ich auch ab und zu mal gemacht habe, aber ich hatte halt nie so viel Zeit, weil ich halt Fußball gespielt habe. Aber er hat eben Naturprodukte genommen, zum Beispiel jetzt bei Nuss. Also wirklich Nusseis, Haselnüsse und das war so lecker und das war wirklich genial. Und deswegen habe ich das immer geliebt. Natürlich die anderen Sorten ja auch, ob Stracciatella, Schokolade, oder Banane, Erdbeer mit frischen Früchten und frische Bananen. Deswegen, dann hat man dann eine Vorliebe und für mich war Haselnuss einfach mit Vanille auch natürlich einfach ein Genuss.
Mhm. Ein Genuss. Ich mag sehr gern Fiordilatte. Das ist eine Eissorte, die es in Deutschland nicht so oft gibt. Ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Habe ich auch in Italien das erste Mal gegessen und hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ist fast schon 25 Jahre her. Und in Deutschland, da muss man wirklich die Eisdiele genau aussuchen, dass man diese Sorte findet. Du als Eistraditionalist, was hältst du von diesen ganz wilden Sorten wie, keine Ahnung, Wild Berries, okay, das geht ja vielleicht noch, aber so Cookies und solche Sachen? Oder sagst du, nee, mir reichen die guten Sorten, die ich von früher kenne?
Ja, absolut. Also diese Sorten, so wie Vanille, Schokolade, Haselnuss, Erdbeer, Banane, Zitrone, das sind die Top-Sorten. Dann kam Stracciatella und dann kam immer wieder was Neues. Und jetzt gibt es Sorten, die kenne ich ja gar nicht. Und für mich sind das diese Sorten halt, wo ich sage, okay, da gehe ich in der Eisdiele, egal wo, ob Italien oder hier, und ich esse diese Sorte. Ich probiere gar nicht diese andere Sorten. Ich bin wirklich nur auf diese Sorten fixiert. Und die liebe ich auch.
Jetzt musst du mir mal erklären, also erstmal hallo und herzlich willkommen an alle Leute da draußen, die zuschauen. Wir haben jetzt schon 3 Minuten miteinander gesprochen und zu Gast ist Massimo Mariotti, der Schweizer ist mit italienischen Wurzeln und natürlich den meisten BVB-Fans, vor allem aus der Zeit von Jürgen Klopp als Trainer, aber auch Thomas Tuchel bekannt ist, weil er als Dolmetscher unter anderem gearbeitet hat bei Borussia Dortmund, aber nicht nur. Jetzt musst du mir mal erklären, wie wird man denn, wenn man eine Eisdiele hat oder die Eltern eine Eisdiele haben, nicht zuckerkrank? Also das ist ja wirklich eigentlich nichts möglich.
Ja, in der Tat gehört in eine Eissorte, mein Papa hat das immer mit 10 Liter gemacht. Also er hat das Milch zubereitet mit den Zutaten und dann Milch gekocht und die ganze Zutaten und dann kommt er in der Eismaschine und dann wird das gemacht. In der Tat war doch einige an Zucker drin. Und aber ich bin ehrlich und ich muss sagen, damals habe ich ja auch durch den Fußball viel Sport gemacht. Und meine Eltern haben auch ganz viel gearbeitet. Und da haben wir uns abends um 10 Uhr, als wir die Eisdiele dann geschlossen haben, immer uns ein Eis gegönnt. Jeden Tag. Also es war unglaublich. Und mit so viel Zucker drin, was heute für mich nicht mehr stattfindet. Aber damals habe ich das auch genossen. Und toi, 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 ist keine von uns zuckerkrank geworden.
Ja,
in der Tat.
Ja, es ist tatsächlich wirklich kaum zu glauben, weil wenn du gerade auch sagst, jeden Tag, ja, ich kenne das, wenn der Eiswagen früher kam, ne, dann wollte man ein Eis essen, weil es einfach unglaublich lecker ist. Das ist ja dann auch ein bisschen so eine kleine Sucht. Aber wir wollen nicht so viel über Eis sprechen, auch wenn das, finde ich, ein schöner Auftakt war heute in die schwarz-gelbe Runde. Mal was anderes. Ihr könnt mir ja auch schreiben in die Kommentare, was eure Lieblingseissorte ist. Also ich mag sehr, sehr gerne eine Sorte, die total unterschätzt ist, Joghurt. Ja, also die wenigsten Leute bestellen Joghurt-Eis. und ich mag das extrem gerne. Aber ja gut, es gibt so viele leckere Sorten und ich bin da ganz bei dir, Massimo, die traditionellen Sorten, die reichen mir auch schon absolut aus. Du hast ja gesagt, du hast bei Viktoria Köln gespielt, denn die wenigsten werden das wissen, dass du auch mal Fußballprofi geworden bist, beziehungsweise als Profi unterwegs gewesen bist, beim MSV Duisburg in der zweiten Liga 35 Spiele gemacht hast und so weiter. Deswegen wollen wir heute ein bisschen über dich sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie schwer das ist, Spieler aus dem Ausland in einem neuen Umfeld zu integrieren, weil sie die Sprache nicht sprechen, weil sie die Kultur nicht kennen. Und es gibt natürlich 2, 3 sehr prominente Beispiele beim BVB, wo das einmal sehr gut geklappt hat und dann auf der anderen Seite überhaupt nicht funktioniert hat. Nämlich beispielsweise bei Pierre-Emerick Aubameyang oder bei Ciro Immobile. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir sprechen natürlich auch über die Details dieser Arbeit. Warum ist das so wichtig? Ist das schwieriger geworden? War das früher vielleicht ein bisschen leichter? Heutzutage wird ja viel in den Vereinen Englisch gesprochen. Aber lass uns mal anfangen, ganz zu Beginn. Du bist in deiner Jugend nach Deutschland gekommen. Und wie talentiert warst du? Musstest du sehr viel dafür tun, bis in die zweite Liga zu kommen? Oder war das im Prinzip genau das Richtige und mehr war dann vielleicht auch nicht drin?
Ja, also ganz kurz erklärt, weil es für dich ja auch wichtig. Ich bin in der Schweiz geboren, habe da ziemlich früh Fußball gespielt in Biel, Bien, in der Nähe von Bern. Wir sind dann mit der U13 Schweizer Meister geworden, haben da an internationale Turnier teilgenommen. Ich war in der U14 Nationalmannschaft auch ein paar Mal eingeladen, also im Kader drin. Und hatte mich dann schwer verletzt am Knie, mein linkes Knie, wo ich heute noch riesige Probleme dann im Nachhinein habe, nach so vielen Jahren Sport. Und trotzdem habe ich es dann geschafft, wieder ranzukommen mit dem Fußball, obwohl die Ärzte gesagt haben, der kann eigentlich kein Fußball mehr spielen. Das Knie konnte ich nicht mehr beugen, richtig. Und durch meine Liebe zum Fußball und der Wille bin ich dann zum Fußball gekommen, bin dann nach Leverkusen gewechselt. Da war Rainer Kallmund Jugendleiter. Das war 1978, 79. Da hatte Rainer Kallmund als Jugendleiter da in Leverkusen auch angefangen. Und bin dann mit der A-Jugend von Leverkusen Mittelrheinmeister geworden, vor dem 1. FC Köln, haben um die deutsche Meisterschaft gespielt. Ja, und dann der Weg ging über Viktoria Köln. Das war damals zweite Liga Nord, Oberliga Nordrhein. Kennst du vielleicht? Und habe da sehr lange gespielt, unter anderem mein erster Trainer war Rudi Fastnacht und Willibert Krämer, Heinz Ornisch, also ein paar bekannte Leute. Heinz Ornisch war auch Nationalspieler, glaube ich. Und da habe ich eine sehr, sehr schöne Zeit bei Viktoria Köln erlebt. Ich hatte die ganze Jahre da gespielt, wir haben immer um den Aufstieg gespielt. Und bin dann 88 nach Rimini gewechselt, in der italienischen, das ist die dritte Liga von heute. Das war immer mein Traum, einmal in Italien zu spielen. Ja, das habe ich ein Jahr gemacht, bin dann aber zurück aus familiären Gründen wegen meiner Eltern. Die hatten eben diese Eisdiele in Köln-Mühlheim. Ja, und dann holte mich überraschenderweise Willibert Krämer, der mich ja kannte, von Viktoria Köln nach Duisburg, weil er da Trainer wurde. Und da habe ich dann 3 Jahre, also wirklich wunderschöne Jahre, habe das Ruhrgebiet kennengelernt mit diesen Fans, weil mit dem MSV Duisburg habe ich also 2 Jahre in der zweiten Liga gespielt, habe da circa 35 Einsätze genau gehabt, weil ich war 3-mal auch langfristig verletzt. Da fing an mit 28, 29 mit Muskelfaserriss und bin dann ziemlich länger ausgefallen. Aber trotz alledem, nach dem Aufstieg in der zweiten Liga, von der zweiten Liga in der erste, mit Schalke 04, die sind mit uns aufgestiegen, also Schalke, Duisburg und ich glaube Stuttgarter Kickers. Dann waren 3 Aufsteiger, sind wir in der ersten Liga aufgestiegen. Das war phänomenal, also wirklich ein tolles Erlebnis. 30.000 Fans an der Wedau. Letztes Spiel gegen Blau-Weiß Berlin, das war ganz toll. Also wirklich vielleicht das schönste Erlebnis in meiner Karriere. Und auch, habe ich vergessen, davor haben wir ja im Halbfinale gegen den 1. FC Köln gestanden. Also DFB-Pokal-Halbfinale, da gab es 2 Spiele in Duisburg 0-0 nach Verlängerung und dann in Köln verloren und da ist der 1. FC Köln mit Erich Rutemöller ins Endspiel gekommen. Und in Duisburg war der Kommentator, wie heißt der, Töpperwien?
Oh, das ist ja der Rolf Töpperwien. Das ist natürlich schon genau, ein bisschen länger her. Ja.
Das ist ja, ja. Und er sagt im Fernsehen, pass auf. Und mit der Nummer 10, weil diese Spieler, beide Spiele habe ich auch von Anfang an gespielt, im defensives Mittelfeld. Ich musste gegen Rudi Litbarski da die Schiene spielen. Und da sagte der Rolf Töpperwien mit der Nummer 10 aus Köln, der Eisverkäufer Massimo Majotti. Schau, gelacht. Der Eisverkäufer, weil eben meine Eltern mit mir eine Eisdiele hatten. Das war so lustig. Und musst du mal vorstellen, Halbfinale DFB, ich glaube 7-8 Millionen Zuschauer im Fernsehen, wurde ja live übertragen, wie die Halbfinale auch. Ja, das war auch schon ein tolles Erlebnis, ne? Also für mich persönlich, das überhaupt erlebt zu haben und den Aufstieg mit dem MSV Duisburg. Und dann die Belohnung war, dass der MSV Duisburg mir einen Vertrag gegeben hat für die Bundesliga, weil die dachten, ich wäre Fußballdeutsche. Weil da gab es diese Bosman-Urteil und da durften nur noch, Bosman-Urteil kam später, genau.
Ja, davor 95, war ja, genau, ja.
Genau, davor war ja nicht und ich rede hier von 89 bis 92. Und da der Präsident Fischtig dachte, naja, der Massimo Majotti können wir ja als Fußballdeutscher wie Rashid Azouzi dann spielen lassen. Der gilt nicht als Ausländer. Aber die haben den DFB-Antrag gemacht und dadurch, dass ich aber ein Jahr in Rimini gespielt hatte, wurde das nicht angenommen. Ja, aber dann hatte ich ja schon den Vertrag unterschrieben, weißt du. Und beim MSV Duisburg spielte Wladimir Luti, der Stürmer, der russische Stürmer da. Und dann spielte Alfred Najus, der war ja auch bei Borussia Dortmund später. Und dann an diese beiden vorbeizukommen, wir waren 5 Ausländer im Kader. Ich galt dann als Italiener, Schweizer, wie auch immer, dann war ganz schwierig. Und deswegen war das für mich eigentlich ein trauriges Jahr. Ich konnte nicht dazu beitragen, ich meine, der Mannschaft zu helfen. Das war schwierig, da in der Mannschaft zu kommen. Ne? Also ich war immer im Kader drin und oft auf der Bank, sogar warm gelaufen. Und dann musste der Trainer natürlich immer darauf achten, okay, kommt der Wladimir Luti raus, ist ein Stürmer, ne, darf dann ein Ausländer reinkommen, aber kein, also sonst war es ein bisschen schwierig.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, aber da möchte ich gerne 2 Sachen wissen. Sind dann alle nach Köln und wollten Eis von den Eltern? Und das ist natürlich die eine Sache, ja. Weil wenn das im Fernsehen vor ein paar Millionen Zuschauern gesagt wird, ist ja das eine und das andere. Dann musst du doch am letzten Spieltag der Saison 1991-92 auch dabei gewesen sein, als Borussia Dortmund in Duisburg nicht deutscher Meister wurde, obwohl sie das Spiel gewonnen haben. Warst du da im Stadion?
Nee, warte mal, das war aber nicht 91-92.
Ja, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also wenn du
aus der Bundesliga.
Ja,
Bundesliga.
Ja, in der Bundesliga. Ja,
doch. Genau, da war ich, glaube ich, sogar auf der Bank. Ich weiß es nicht genau. Also natürlich, da ist Borussia Dortmund nicht deutscher Meister geworden.
Ja, nicht deutscher Meister geworden, weil Stuttgart in Leverkusen noch ein Tor erzielt hat. Ja, genau. So
ja,
war
genau.
Das.
Ja, ja, da war ich im da war ich in Duisburg mit der Mannschaft.
Ich muss mal gerade gucken. Manchmal kann man das ja auf so Internetseiten nachlesen. Ich suche das mal, aber du musst mir natürlich jetzt in der Zwischenzeit kannst du mir die Frage beantworten, ob deine Eltern dann so viel zu tun hatten, dass sie eigentlich den Laden schließen mussten, weil es zu viel geworden
also,
ist.
Nein, Köln-Mülheim, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kenn ich,
ja. Der größte Stadtteil in Köln, so wirklich total, ja, eigentlich, wir haben uns da super wohl gefühlt. Aber wir hatten natürlich Leute aus Duisburg, die sind in der Tat danach gekommen, als wir aufgestiegen sind. Fans aus Duisburg sind gekommen und die haben dort Eis gegessen, in der Tat, aber das war jetzt nicht der Ansturm und so, also... Das war nicht so, aber wir hatten schon unser Stammpublikum, Köln-Mülheim, die Stammgäste, das war eine total schöne Zeit. Wir hatten keine Laufkundschaft, aber eben viele, viele, viele Stammgäste, darunter auch Roncalli. Kennst du Zirkus Roncalli?
Roncalli, ne? Kenne ich natürlich, genau, ja. Bin ich, glaube ich, als Kind auch schon mal gewesen, ja.
Genau, die haben ihren Stand in Köln-Dünnwald, glaube ich, in Köln-Mühlheim da in der Nähe. Und auf einmal kam der Paul Roncalli, der mit der, der hatte so viele Haare, ne, so damals. Und der ist der Clown gewesen vom Zirkus. Und der kam rein mit Mitarbeiter. Und du, die sind dann immer wieder gekommen. Das war auch schön für uns, weil dann hat es denen auch wahrscheinlich auch geschmeckt, ne? Und dann haben wir den kennengelernt und. Und das ist ja auch jahrelang eine schöne Freundschaft gewesen mit dem Paul, ne? Das war schön. Wir haben uns immer gefreut, als er kam. Aber der Ansturm so, das ist übertrieben. Nee, der kam nicht. Nein, nein.
Ja, gut. Also, es ist ja alles in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Leider damals für dich noch diese Regel, dass eben nur zwei oder drei, am Anfang waren es ja zwei, glaube ich, und später dann drei Ausländer auf dem Feld stehen durften. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ich kann mich auch an andere Namen noch erinnern. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, mit Ewald Lienen hast du ja zusammengespielt, ja, mit
unbedingt.
Dem, ja, mit dem
unbedingt.
Leider mittlerweile verstorbenen Michael Tönnies auch, eine absolute MSV Duisburg-Legende. Ja. Also das war dann schon sehr besonders. Ich muss aber gerade aktuell werden, denn das ist das Gute, wenn man zwischendurch mal auf sein Handy schaut, ja, und guckt, was kann denn da passieren? Denn der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona ist seit einigen Minuten offiziell von Borussia Dortmund auch verkündet worden. Und das kann natürlich bedeuten, dass wir in den kommenden Tagen auch hören, wen Borussia Dortmund vielleicht neu verpflichtet hat. Aber das wollte ich gerade kurz nur einwerfen, damit alle, die diese Sendung gucken, sie werden es mitbekommen haben, aber ich habe sie auch mitbekommen. Vielleicht sprechen wir gleich auch noch mal kurz über Karim Adeyemi, weil der ja auch ein bisschen speziellerer Charakter ist und du auch mit speziellen Charakteren zu tun hast. Nach deiner aktiven Karriere war dann klar, dass du unbedingt im Fußball bleiben möchtest? Was war dein Ziel?
Ja, ich hab den Fußball geliebt und als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich gesagt, du heiratest nicht nur mich, aber eine Sache muss klar sein, der Fußball. Sie wusste gar nicht, dass ich in Duisburg spielte. Die hatte gar keine Ahnung vom Fußball. Sie hat gejobbt in Köln, sie war eine Studentin. Und dann sagt irgendwie der Koch da von der Kneipe, wo sie gejobbt hat, mitten in der Kölner Stadt, du, das ist der Massimo, der spielt in Duisburg. Die wusste gar nichts von. Und dann, ja, mal geheiratet, habe ich gesagt, du, eine Sache muss ich dir sagen. Also der Fußball, ich will nicht viel, also kein Kegelverein. Ich gehe nicht irgendwie so, ne, aber Fußball ist tabu. Fußball ist halt meine zweite Frau. Und du heiratest uns beiden, Massimo und der Fußball. Und so ist das auch geblieben. Was hast du gesagt? Die Frage war...
Ich habe es jetzt auch vergessen, weil die Geschichte so lustig ist. Aber das ist interessant, ja, dass man im Prinzip der Frau also, sagt, du heiratest nicht nur mich, sondern auch den Fußball.
Ob ich klar war, dass ich im Fußball bleibe. So genau. Ja, also es war schon klar und ich habe sofort in der Jugend angefangen zu trainieren. Und dann habe ich in Menden trainiert in der Jugend. In Menden ist es in der Nähe von Dortmund. Da sind wir dann umgezogen von Köln. Ich habe selber zwei Mädchen gehabt, damals zwei kleine Mädchen. Und ich war dann Jugendtrainer in der B-Jugend in Menden. Bin dann von Menden gewechselt zum VfL Bochum. Da Lothar Wölk kennst du vielleicht, der war Mitspieler von mir in Duisburg. Da habe ich auch bis heute eine sehr gute Freundschaft mit ihm. Ja, und dadurch kam das und dann bin ich zwei oder drei Jahre in Duisburg gewesen, habe da einige Spieler gehabt, wie der Lute, der Torwart, Patrick Fabian in der U14, U15. Und von Bochum bin ich dann zum DFB Stützpunkt ein Jahr und danach hat mich dann Lars Tiefenhoff, das ist ehemaliger Trainerkollege, von Dortmund, der war da, ich glaube, Jugendkoordinator, hat mich dann angesprochen und sagte, Massimo, willst du nicht zu Borussia Dortmund kommen als Jugendtrainer? Ja, und dann habe ich das gemacht. Das war, glaube ich, 2003, wo Dortmund so große Schwierigkeiten hatte mit finanziellen Schwierigkeiten. Und da habe ich gesagt, okay, ist egal. Das mache ich gerne. Ich bin dann auf 400 Euro-Basis oder so als Jugendtrainer da angefangen. Ja, und das war ganz toll, weil im ersten Jahr hatte ich direkt in der U13 Mario Götze.
Mario Götze war... Ja gut, es kann schlechter laufen, ja.
Genau, in der Mannschaft und das war, habe ich gesagt, boah, was sind das für Spieler? Eigentlich kannst du die nur verhindern, der konnte schon alles am Ball und der war überragend, ja.
Also man konnte mit 13 schon sehen, dass er Bundesligaspieler wird. Jetzt, ich rede nicht von einer Weltkarriere, das ist gar nicht der Punkt, aber man, weil mit 13 kann man das ja schwer sagen manchmal. Da haben wir schon oft hier auch im Podcast drüber gesprochen, dass man abwarten muss und sich so viel tun kann, wenn das Kind, sage ich mal, zum Teenager und dann zum Erwachsenen wird, so viele Veränderungen. Aber das konnte man mit 13 schon sehen?
Ja, also in der Tat, klar, dazu gehört, dass du gesund bleibst, das Umfeld. Heutzutage spielen die Eltern auch eine große Rolle, die Berater, natürlich auch die Trainer, dass man den Jungen praktisch nicht bremst. Solche Talente, die werden geboren. Es kann nicht sein, dass ein Trainer sagt, ich habe diesen Junge, es liegt an mir, dass der Mario Götze geworden ist. Den kannst du nur bremsen, weil er hatte schon alles. Ich weiß nicht, wo er vielleicht durch seine Kindheit, dass er immer mit dem Ball gespielt hat. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, diese Talente, außergewöhnliche Talente, da siehst du eigentlich schon direkt, dass die wirklich was Besonderes haben. Und wenn die gesund bleiben und alles passt, dann werden sie Bundesligaspieler. Wie du gesagt hast, man kann nicht sagen, die werden jetzt eine Weltkarriere machen. Aber ich habe auch Messi gesehen in Amerika, als er bei Buenos Aires gespielt hat in der Jugend. Und da konntest du es auch sehen, dass er unfassbar war. Der war zwar sehr klein, aber der war unfassbar schon damals. Und deswegen habe ich ein bisschen Schwierigkeit, weil ich glaube, diese Weltklasse-Spieler, die werden geboren und die werden nicht durch Veränderung im Jugendbereich
produziert, kann man vielleicht sagen, oder erzogen. Also
ich habe schon oft Konflikte mit anderen Trainern gehabt. Konflikte nicht, aber Diskussionen, weil ich bin der Meinung, das passiert nicht. Man kann die begleiten, einige, die werden gute Bundesligaspieler, vielleicht sogar hier und da mal Nationalspieler. Aber diese Weltklasse-Spieler, so wie Messi, Ronaldo, Mario Götze, zähle ich ja auch dazu. Es gibt ja auch viele andere Beispiele, die werden geboren. Also ich glaube, dass man jetzt einen Top-Spieler durch Training von mittelmäßiger an Top-Spieler, Weltklasse-Spieler führen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für mich werden sie geboren, die haben dieses Talent und dann daraus kann so ein Weltklasse-Spieler entstehen. Ich habe auch Spieler gehabt, wie Luca Kilian in der U12, U13 oder Niklas Beste und die haben durch viele Arbeit, aber das habe ich selber auch gehabt. Du hattest am Eingang gesagt, ich habe viel trainiert damals, um überhaupt Profi zu werden. Ich habe verzichtet auf irgendwelche Sachen, um dann diesen Traum zu erfüllen.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe da ja, ich glaube, vor 2 Wochen mit Stefan Schäuble lange drüber gesprochen, der auch gesagt hat, er weiß nicht, ob das mit den Nachwuchsleistungszentren immer so eine gute Idee ist, weil alle gleich sind, ja, alle können die gleichen Sachen, alle werden gleich erzogen und wenn ein Charakter eines Spielers mal ein bisschen zu kompliziert ist, dann wird er direkt weggeschickt, weil sie sagen, mit dem möchten wir hier nicht arbeiten. Das ist ein aktuelles Beispiel, Said Elmala, ja, da hieß es in Mönchengladbach, ja, das ist ein ganz schwieriger Charakter. So, jetzt ist er zwar bei der Weltmeisterschaft nicht dabei gewesen, aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, Massimo, dass das ein fantastischer Spieler werden kann. Und selbst wenn er kein fantastischer Spieler wird, wird er immer noch 10 Jahre oder keine Ahnung wie lange in der Bundesliga spielen. Das ist ja auch schon mal sehr, sehr gut. Also das, ich weiß nicht, wie du das siehst. Glaubst du manchmal, so ein NLZ kann auch verhindern? Du hast, glaube ich, eben auch verhindern gesagt, dass man nicht verhindern konnte, dass diese Spieler so gut werden. Aber glaubst du, die NLZs verhindern manchmal, dass gute Spieler sich frei entfalten können?
Nein, ich glaube, verhindern nicht, weil mittlerweile haben sie alle gute Trainer. Aber als Trainer, natürlich war ich auch selber Trainer, wer mich kennt. Ich wollte immer gewinnen. Also ich habe den Jungs gesagt, wir haben viele Turniere gemacht in Spanien und. Und da habe ich gesagt, Jungs, wir gehen auf den Platz, egal wie sie heißen, Madrid, Barcelona oder wir gehen auf den Platz, wir wollen immer gewinnen. Ich habe versucht, wirklich mit 12 schon 13 nicht Druck aufzubauen, das ist völliger Blödsinn, sondern diese Mentalität versuchen zu vermitteln, wir sind gut und wir glauben an uns und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Weil ich finde, die Kinder müssen das schon, gerade im Leistungszentrum, das mitkriegen von uns Trainer und verhindern, naja, vielleicht kann man Spieler verhindern, indem man den blockiert, indem man so Mario Götze zum Beispiel, wenn ich sage, wenn ich überlege mal, Mario Götze zum Beispiel, ne? Der war so gut, dass er natürlich Spielanteile hatte, der hat immer gespielt. Also er hat immer gespielt, weil der Junge, ich konnte nicht sagen, naja, Mario spielt ja nur noch 20 Minuten, weil alle spielen müssen. Da tat ich mich ein bisschen schwer. Also bei mir war es so, dass die 4, 5 Spieler, wo ich sage, die sind wirklich über den Level. Die müssen halt immer spielen. Und die anderen, die jetzt noch nie so weit sind, habe ich dann untereinander ein bisschen so gewechselt, dass jeder seine Spielanteile bekommt. Aber für mich gehört schon NLZ so ein bisschen ein Leistungsprinzip beizubehalten, dass man sagt, ja, wir müssen alle ausbilden, klar. Aber letztendlich habe ich die Erfahrung meine ganze Jahre in Dortmund gemacht mit meinem Co-Trainer Jens Lüttke-Fortzbeck, der noch heute bei Borussia Dortmund ist. Ein ganz tolle Trainer, Mitarbeiter. Habe ich gesagt, Jens, pass auf, jedes Jahr haben wir unsere 4, 5 Spieler. Und diese 4, 5 Spieler haben uns dann immer aufgeschrieben, sind letztendlich in der U19 mindestens gekommen. Einige in der U23 und der ein oder andere auch noch zu den Profi gewechselt, wenn nicht in Dortmund, dann wie Niklas Beste, Luca Kilian über einen anderen Weg. Aber sie haben es im Profibereich geschafft. Und deswegen, ich finde immer, man muss aufpassen da, verhindern. Tut man nicht in NLZ, aber man muss aufpassen, dass man auch diese Mentalität fördert, Widerstand, weißt du so, dieses Widerstand so zu kämpfen. Also als Spieler muss ich, zumindest habe ich das gelernt früher in der Schweiz, ich muss kämpfen, um zu spielen, schon lernen mit 13, 14, 15. Und ich finde, das ist immer so eine Sache. Man hört heutzutage, die wollen das verändern, sollen alle spielen, Spaß haben. Spaß haben sie alle. Aber das ist wie in der Schule, ne? Gymnasium ist Gymnasium. Schaffst es nicht, gehst du in der Hauptschule. Das ist einfach Lauf der Dinge. Und ich finde, habe ich mal gehört, in Deutschland geht man eher in Richtung bei vielen, dass die sagen, naja, wir dürfen keinen Druck aufbauen bei den Kindern, die müssen alle Spaß haben, die müssen alle spielen. Ich habe jetzt erlebt in einer Schule, ich arbeite in Hamburg beim ASV im Moment als Individualtrainer in der Jugend, aber nicht mehr so viel, bedingt durch meine Knie. Ich habe mal in einer Schule erlebt, dass Kinder geweint haben, weil keiner durfte ins Tor. Die waren 9 oder 8, 9. Die wollten ins Tor. Die Tore wurden nicht gezählt von den Lehrern, ne? So, weil die gesagt haben, die spielen so. Und ja, das waren Kinder, die wollten da nicht mehr spielen. Die haben nicht gespielt. Die haben einige haben geweint und die andere so und so. Das habe ich ja live erlebt. Und das muss ich sagen, schwierig. Also man muss aufpassen, dass man dann den Mittelweg geht. Mit nicht verhindern. Also das, ich glaube, da kann man vielleicht was verhindern, sogar wenn die Spieler sehen, ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren, irgendwann musst du schon spätestens bei der U12, U13 anfangen, ein bisschen, wie heißt das, dieses...
Ja, Ehrgeiz zu wecken, glaube ich, was du meinst. Genau. Ja, ich bin komplett deiner Meinung. Ich finde auch nicht gut, dass die Bundesjugendspiele nicht mehr so stattfinden, wie das früher der Fall war. Ich habe auch keine goldene Urkunde bekommen. Das war dann halt so. Ja, dann hatte ich nur eine silberne oder was auch immer. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Es ist ja schon 2, 3 Jahre her. Aber das finde ich ganz wichtig. Und die Kinder, wenn die heutzutage spielen in der E- oder F-Jugend, ja, wo sie dann unterwegs sind, die zählen selber die Tore. Die Kinder sind ja nicht blöd. Also von daher.
Entschuldigung, die ganz Kleine verstehe ich das. Da musst du nicht die Tore zählen.
Nein, das ist okay. Aber wenn die 8, 9 Jahre sind, dann zählen die längst wie viele Tore gefallen sind. Die wissen selber, wie viele Tore sie geschossen haben. Die wissen, das sind ja dann oft mehrere Spiele, die wissen ganz genau, wie die Spiele ausgegangen sind. Also da muss man immer ein bisschen überlegen, ob das alles so sinnvoll ist. Du hast ja auch gesagt, wenn jemand nicht gut genug ist für das Gymnasium, dann geht er auf die Realschule, Hauptschule, ja. Gesamtschule. Ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und dieses, dass alle gleich sind im Leben, das ist ja nicht so. Es gibt ja auch zwischen den Fußballern Unterschiede. Du hast ja auch selber gesagt, manche, die bei euch waren, die sind Profi geworden, manche sind in die U23 gekommen, manche sind dann in die zweite oder dritte Liga gegangen und das ist auch absolut in Ordnung so. Das ist ja nicht schlimm. Also nicht jeder hat einen Doktortitel und jeder Job muss auch irgendwie gemacht werden. Also ich finde das nicht so schlimm und wenn wir gerade in Deutschland, und das ist jetzt ein bisschen eine Diskussion, Massimo, die über den Fußball hinausgeht, wenn wir in Deutschland im Sport wieder erfolgreich sein möchten, da müssen wir uns natürlich überlegen, ob das so der richtige Weg ist, wenn Leistung im Prinzip keine Rolle mehr spielt. Aber ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen. Also 2003, hast du gesagt, bist du zu Borussia Dortmund gekommen. Wie kam dann irgendwann der Punkt, dass jemand im Verein gesagt hat, ja, der Massimo, der spricht ja ein paar Sprachen, der kann uns vielleicht auch in anderen Bereichen helfen. Wie ist das passiert?
Ja, das war durch Zufall. Also das war das Jahr, wo Mkhitaryan, Aubameyang und Sokrates gekommen sind. Und du kennst ja Willi Droste vielleicht, ich weiß nicht, ob der jetzt in Rente ist.
Ist er, ja. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er in Rente. Genau. Ich sag mal so, das ist so der Rasenexperte von Borussia Dortmund gewesen. Genau. Ja?
Es ging so durch Zufall mehr oder weniger, weil ich sprach oft mit Willi Droste. Ich war ja nun mal oft als Jugendtrainer da am Platz. Ja, und wir sprachen oft über dies und das und ich weiß nicht, er wusste, dass ich mehrere Sprachen kann, weil ich eben in der Schweiz geboren bin und italienische Eltern habe und. Ja, und dann sagte er irgendwie, Aubameyang kommt und er kann ja Französisch, ne? Ich wusste ja gar nicht, dass er Italienisch konnte und der Spieler kommt und der Spieler. Und irgendwie ich weiß nicht, ob die schon jemanden hatten oder suchten jemand. Und da sagt der Willi, Mensch, das wäre doch was, du kommst vom Fußball. Ich war ja auch selber Jugendtrainer. Und da hat der Willi den Michael Zorc angerufen. Und der Michael Zorc war jahrelang ein Top-Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Und und dann haben die natürlich, denke ich, gedacht, naja, der Massimo kommt vom Fußball, der kann vielleicht auch den Spieler das übersetzen, vermitteln oder wie auch immer. Und dann kam das Samstag. Ich war komischerweise in der Eisdiele. Jetzt komme ich wieder auf der Eisdiele. Also nicht von meinen Eltern, aber in Dortmund irgendwo. Und da kam der Anruf, sagte Willi, Massimo, heute Abend bist du beim Spiel. Da war dieses Eröffnungsspiel. Da war Jürgen der Trainer, also Jürgen Klopp. Dieses Eröffnungsspiel vom BVB gegen Pocher. Oder so eine Auswahl, weißt du?
So eine All-Star-Mannschaft irgendwie. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es das gegeben hat. Ja.
Genau, das war, glaube ich, 2013, am Anfang der Saison. Und ja, abends kommst du dahin. Ich bin dann dahin reingekommen in die Kabine. Und da sagt Jürgen, wie seine Rhetorik und Sprache, traust du dich das zu? Dann wollen wir sofort gucken. Kommst in die Kabine und da hat er schon die Besprechung gehabt. Also die vom Spiel, ne? So gegen diese Auswahl. Ich saß neben Ober, also direkt bei Ober war ich. Ich weiß gar nicht, ob Miki und Sokrates schon da waren an dem Tag oder später gekommen sind. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich weiß, dass Ober da war. Und dann hat Jürgen ein paar Sätze gesagt, aber jetzt nicht wie in so einem Spiel, in taktischer Hinsicht, so viel. Aber ein paar Sätze bei der Mannschaft gesprochen, die Aufstellung und. Und ich habe das alles Ober übersetzt auf Französisch. Ich wusste ja gar nicht, dass er Italienisch kann. Dann habe ich das auf Französisch übersetzt. Ja, und danach sind wir im Nebenraum mit Ober und mir. Und da sagte Jürgen zu Ober und Ober, war mit Massi okay? So, ne? Ich weiß gar nicht, ob in Englisch, weil Ober kann ja auch ein bisschen Englisch, glaube ich. Ja, sehr gut sogar. Und Ober sagt, ja, mit seinem Lachen. Irgendwie fanden wir uns schon sofort sympathisch. Und dann sagt Jürgen, ja, okay, Massimo, mach das. Und ich wusste gar nicht. Ich wusste nicht, ab wann. Ich wusste gern, also ich, ne, ich musste noch reden, weil ich hatte einen Job. Ich musste da natürlich Bescheid sagen. Und dann sagte Jürgen, morgen früh um 10 Uhr ist Training.
Oh, das ging aber schnell, ja? Das ging schnell.
Ja, das ging sehr schnell. Und dann habe ich natürlich mit dem Zorg gesprochen, also Michael. Und dann sagt Michael, nächste Woche fahren wir nach in Trainingslager in der Schweiz. Wie ist das so? Wie ist
Bad Ragaz, ja.
Bad Ragaz. Und dann unterhalten wir uns in der Woche über alles andere. Und da ich natürlich so lange in Dortmund bin, hatte ich doch volles Vertrauen. Ich habe nur meinen Arbeitgeber, der war so entgegenkommen, der sagte, du pass auf, ein Jahr musst du mich freistellen jetzt für den BVB. Da war der auch Feuer und Flamme, der kam aus Kamen. Und ja, das lief so auf einmal von 0 auf 100. Und ich musste sogar am Sonntag eigentlich nach Portugal fliegen, weil da hatte mich Benfica eingeladen für eine Trainingwoche. Aber ich musste dann kurzfristig für sowas natürlich absagen, ja. So kam das.
Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung gewesen, dass du da abgesagt hast. Was hast du denn dann alles genau gemacht? Du warst ja nicht nur der Dolmetscher bei Interviews. Also man hat dich dann auch im Fernsehen gesehen, wenn zum Beispiel Ober die Interviews gegeben hat oder später Sokratis, der hat ja vorher in Italien gespielt. Klar, ist Grieche, aber hat da in Italien gespielt und spricht auch, wie ich finde, sehr gutes Italienisch. Mkhitaryan ist in Frankreich aufgewachsen, das wissen nur die wenigsten. Beziehungsweise der Vater hat in Frankreich als Profi gespielt. Mittlerweile spricht er auch Italienisch, weil er jetzt seit einigen Jahren in der Serie A spielt auch Englisch. Also was hast du denn gemacht, außer Dolmetschen? Weil diese Spieler, und das ist ja jetzt auch immer mehr Thema, weil immer mehr ausländische Spieler auch jung zu Borussia Dortmund kommen. Wie hast du denen geholfen, auch außer Dolmetschen? Weil das ist ja eine Sache, ne? Dolmetschen, viele Leute können irgendwelche Sprachen sprechen, aber es geht um mehr als das.
Ja, du hast versucht, die Spieler zu helfen in allem. In allem wirklich, was sie halt brauchen. Natürlich ist das Ziel gewesen, dass die irgendwann selbstständiger werden. Dass die alles ein bisschen von der Stadt, von der Umgebung kennenlernen, wo sie was machen können. Die Sprache natürlich, aber das war das Schwierigste bei manchen, dass die dann Kurs belegen. Das hat aber der Verein auch versucht zu organisieren. Bei dem einen oder anderen ging es einfacher, bei dem einen oder anderen tat es sich schwerer. Gerade für die Franzosen ist die deutsche Sprache gar nicht so leicht, wie du weißt. Ja, aber ich habe mich gekümmert, das wusste ich ja gar nicht. Also für mich war das erste überhaupt die Unterstützung für Jürgen Klopp. Und der Co-Trainer, der Chucky, ne, der Buvac, die Unterstützung für den Dr. Braun, für die Physios, wenn da Probleme in der Kommunikation waren, ne, so die Unterstützung direkt. Aber dann kam natürlich mit den Jahren immer mehr dazu. Also das war automatisch, weil Ober hatte seine Familie. Der hatte seine Familie mit Kindern und dann brauchte er auch eine Wohnung oder ein Haus. Und dann gab es so viele Sachen mit der Familie, mit den Kindern, Kinderarzt, kümmere dich um Frauenarzt sogar. Dann Schule, bei Guerrero war es, die Kinder mussten Kindergarten in der Schule. Dann gab es Spieler, so wie Dembele, der war alleine auf sich gestellt, mit 18 kam er zu Borussia. Und man muss sich da mal vorstellen, die Mutter war in Frankreich mit zwei kleinen Kindern noch. Der war alleine in Dortmund mit seinem Freund und seinem Cousin. Und die hat ein Haus in Dortmund. Und dann kümmerst du dich um den Jungen, weil es ist wirklich schwierig gewesen, an alles zu denken für ihn. Und du kümmerst dich um alles, sogar wann kommt die Müllabfuhr. Du organisierst das, weil die blicken da gar nicht mehr durch. Teilweise, das sind so alle nebensächlich, du hast dich gekümmert, um denen wirklich die Konzentration aufs Fußball und so wie Anmeldung oder Visa oder solche Sachen abzunehmen, damit die nicht bei den Behörden da gehen müssen. Da hast du eine Vollmacht gemacht und bist du zu den Behörden gegangen, du hast dich drum gekümmert. Und alle, Ja, ich könnte jetzt viel mehr sagen, aber du hast dich um alles gekümmert, was nebensächlich ist. Ne? So, und du hattest, es passierte auch, dass wenn die frei hatten, dass das Kind auf einmal vom Bett fällt und du musst schnell irgendwas organisieren, dass jetzt im Krankenhaus kommt, wo er kommt. Oder dass ein Spieler einen Unfall hatte und dann ruft er dich an, sagt, Massimo, ich habe einen Unfall gehabt. Und ja, sage ich, dann ruft die Polizei, ich komme sofort vorbei. Und wenn es ging, meistens ging das. Und versuchen, den Spieler zu unterstützen, weil er konnte halt die Sprache nicht so gut, aber Englisch hier und da schon, aber auch nicht alle. Naja, also alles diese Sachen, was man sich vorstellen kann, dass man da ein bisschen unterstützt für die ersten Schritte in ein neues Land, neue Stadt. Natürlich mit der Vorgabe, dass die auch selbstständiger werden und. Natürlich hat man sich dann gefreut, wenn dann die Leistung stimmte, weil da ist jetzt nochmal der nächste Schritt. Die Integration für den Spieler selber, die findet statt in der Kabine. Weißt du? Wenn der Spieler Leistung bringt, dann wird es schneller integriert. Wenn der Spieler dann ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann dauert es ein bisschen. Und es liegt aber an beide Parteien, an die Spieler, die da sind, und an der Spieler, der kommt, zueinander, aufeinander zuzugehen. Und da bist du machtlos praktisch, weil da hast du keinen Einfluss drauf. Mhm. Wenn ein Spieler wie Ober, ob der trifft oder nicht.
Ja, der hat ja direkt am Anfang getroffen. Ich glaube, in Augsburg erstes Spiel, ja. 4-0 gewonnen, 3 Tore gemacht.
Richtig, aber da hast du wirklich, ich musste immer ein bisschen schmunzeln, weil ich lese das ja auch immer bei manchen Spielern, auch jetzt in Dortmund, der eine braucht Zeit und der andere zündet sofort. Das ist wie damals. Der eine hat sofort gezündet und die anderen haben halt ein bisschen Zeit gebraucht. Oder einige haben gar nicht gezündet. Die kamen gar nicht klar. Und es ist nicht einfach ja, gewesen. Es war schon ein Volltime-Job, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich.
Ein paar Namen hast du jetzt genannt, ja. Sokratis, der hat sehr gut gespielt in Dortmund. Aubameyang, überragend. Dembélé war zwar leider nur ein Jahr da, aber hat in diesem Jahr auch schon überragend gespielt.
Absolut.
Ein Spieler, von dem ein paar Trikots in meinem Schrank im Nebenzimmer hängen, hat in Dortmund leider nicht funktioniert. Und ich hatte so viel Hoffnung, dass er wirklich gut funktioniert, und das ist Ciro Immobile. Ciro Immobile hat über 200 Tore in der Serie A geschossen, und das machst du nicht, wenn du ein Durchschnittsstürmer bist. Eine Liga, die eher defensiv orientiert ist, die ein bisschen langsameren Fußball spielt, als das in anderen Ligen der Fall ist. Das ist schon sehr interessant, dass er es da auch geschafft hat. Er war Torschützenkönig in der zweiten Liga für Pescara, ist dann zum AC Turin gegangen, ist da Torschützenkönig der Serie A geworden. Und dann denkt man natürlich, okay, wenn man so einen Spieler verpflichtet, der wird auch Borussia Dortmund weiterbringen. Jetzt muss man überlegen, nicht mehr alle haben diesen Spielertyp Ciro Immobile so sehr vor Augen. Er ist extrem abschlussstark, ein nicht unbedingt so extrem schnell, aber trotzdem eher ein Konterstürmer gewesen, finde ich, der auch so ein bisschen Platz gebraucht hat. Nicht so ein überragender Dribbler, aber natürlich mit einem sensationellen Torinstinkt. Er kam aber auch 2014 in der letzten Saison von Jürgen Klopp als Trainer, in der Borussia Dortmund irgendwann im Winter auf einem Abstiegsplatz stand. War das?
Stopp. Ja. Wir waren Letzte.
Ja, Letzter sogar, ja.
Ja.
War das denn damals einfach schlechtes Timing, oder war das mehr nur als das? Weil man hört natürlich immer diese eine Geschichte, ja, die Mitspieler haben den guten Ciro nicht zum Essen eingeladen. Aber so einfach ist es ja nicht.
Falsch. Nein,
was war das Problem damals aus deiner Perspektive? Ja, weil du ja ganz nah dran warst.
Genau, Ciro habe ich vom ersten Tag am Flughafen abgeholt mit seiner Frau und das Kind. Die hat ein kleines Kind. Und er wurde von Anfang an wirklich rund um die Uhr betreut, den habe ich abgeholt, der hatte auch hier den Führerschein nicht, also der musste gefahren werden. Ciro war ein ganz lieber und auch immer beim Training kaum verletzt und willig und. Es war natürlich die Umstellung zwischen der Serie A und Italien. Ich glaube, man hat vergessen zu sagen, dass selbst in Italien zwischen Pescara, Turin, der war auch mal in woanders und da hat er auch nicht getroffen.
Ja, in Sevilla war er nochmal, ja.
Ja, davor noch. auch in Italien, in Genua oder irgendwo war
ja,
der.
Ja, in Genua hat er nicht so viele Tore geschossen.
Genau,
stimmt,
und,
ja.
Und deswegen hat er auch mal schon diese Phasen gehabt. Und in Sevilla, wie man weiß, hat er auch seine großen Schwierigkeiten gehabt. Und bei der Nationalmannschaft gegen die große Mannschaft, große Turnier, hat er nicht getroffen. Bei der WM, Europameisterschaft, hat er auch zum Schluss nicht gespielt, so wirklich. Ich glaube, das war nicht einfach für ihn, weil, wie du schon sagst, er brauchte eine Mannschaft, wo er war ja ein Konterspieler, ne? Der war ein Konterspieler mit einem überragenden Abschluss, auch was er auch hier und da gezeigt hat. Ein Torrischer auch, und er hat in Italien, boah, bei Lazio unglaublich viel getroffen. Ich glaube, das Problem war in Dortmund, dass das Jahr ja eigentlich katastrophal war. Es war ja die WM 2014. Es waren ja die Spieler, die kamen von der WM. Ich glaube, wir hatten einige, so wie Mats Hummels, ne, glaube ich.
Ja, Hummels, Großkreuz. Ginter, Großkreuz und,
genau,
und einen vierten habe ich gerade vergessen.
Durm.
Ja,
Durm.
Genau, Erik Durm.
Genau.
Ja.
So, aber die haben ja alle, die meisten nicht gespielt, außer jetzt Mats Hummels. Aber es war ein schwieriges Jahr halt, weil es gab, glaube ich, auch Verletzte. Gündogan war immer verletzt, leider Gottes. Der hatte eine ganz schwere Geschichte. Dann eben Spieler vielleicht hier und da außer Form, ganz einige. Dann kam halt diese Umstellung. Ich glaube, Lewandowski war ja gegangen, ne? Und dann kam eben Ciro und Ramos, glaube ich, die beiden kamen. Ne, Ramos auch von Hertha BSC.
Ja, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube dir das jetzt.
Ja, ich glaube auch. Und ja, die hatten große Schwierigkeiten. Und Fazit ist, dass er vielleicht wirklich im falschen Moment gekommen ist, wo wirklich das schlimmste Jahr in den 7 Jahren von Jürgen gekommen ist. Wobei die Rückrunde, und eigentlich weiß ich noch, wir haben dort das Supercup-Spiel gewonnen gegen Bayern München. Das war der allererste Spiel in dem Jahr. Da hatte Ciro vorne gespielt mit Ober. Also wir hatten, glaube ich, ein 4-4-2 gespielt. Und das war so ein sehr guter Anfang, wo du gedacht hast, wow, das funktioniert. Und dann hat das halt nicht funktioniert. Das hat aber die ganze Mannschaft, so wie du weißt, irgendwie mitgenommen. Das war undenkbar, so eine Truppe, Tabellenletzte der Bundesliga. Also das liegt nicht nur an einem Spieler, das war insgesamt das Ganze. Und trotzdem hat die Mannschaft in der Rückrunde, das war auch sensationell, und ich muss sagen, auch Trainingslager in Spanien und. Und diese Professionalität, diese tolle Arbeit von Jürgen und seinem Trainerteam, die Spieler haben dann wieder mitgezogen und die haben es geschafft, trotzdem einen Europapokalplatz zu belegen. Und im Finale leider Gottes gegen Wolfsburg, nach einer 1-0-Führung, diese traurige Finale, weil das war das letzte Spiel von Jürgen Klopp, zu verlieren. Aber trotzdem diese Reaktion von der Mannschaft. Ja, und da war aber Ciro in der Rückrunde fast nur noch Ersatzspieler. Der ist immer nur reingekommen, ist immer nur eingewechselt worden. Es war halt für ihn eine schwierige Zeit, weil dann wurde es umgestellt. Da hattest du gespielt 4-2-3-1 und vorne Ober. Und Ober war unglaublich effektiv, ne? Also der hat wirklich getroffen. Und für Ciro war es ja noch schwieriger. Und ich glaube, das ist nochmal ein Gesamtpaket. Ich glaube, Ciro Immobile schon hat er auch nachher bewiesen, zumindest in der Serie A in Italien, ein Spieler mit Torrischer. Und der hätte vielleicht anders agiert, wenn jetzt Dortmund eine gute Saison gehabt hätte. Das kann man nicht sagen, man weiß es eben nicht.
Ich glaube, wenn er zu Beginn der Zeit von Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund gespielt hätte, wo der BVB die Mannschaft war, die gekontert hat, ja, weil das hat sich ja auch verändert, dürfen wir nicht vergessen, Massimo. Borussia Dortmund ist jetzt eine Mannschaft, die immer das Spiel machen muss, weil sie meistens der Favorit sind. Damals, am Anfang unter Jürgen Klopp, als dann irgendwann auch Hummels und Subotic gekommen sind, da war das eine andere Situation. Da konnten sie ein bisschen defensiver spielen. Sie haben sehr viel Geschwindigkeit in das Spiel gebracht. Ich glaube, das hätte perfekt zu Ciro Immobile gepasst, aber War denn auch Ciros Verhältnis dann zu den Mitspielern nicht so gut? Weil du eben auch gesagt hast, die Akzeptanz der Mitspieler und die Integration in der Kabine, die wird leichter, wenn der Spieler Leistung bringt. Hat der sich dann auch mit seinen Mitspielern, ich will nicht sagen nicht verstanden, aber vielleicht war er so ein bisschen für sich?
Nein, ich glaube nicht für sich. Eigentlich nicht. Also ich glaube nicht. Er war natürlich überrascht und das hat er mir aber auch gesagt. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe selbst in Italien gespielt, in Rimini. Und ich rede auch Italienisch. Also ich brauchte keine Integration oder so. Ich habe da gespielt und als ich gekommen bin, da war kein Tag, wo ich nicht irgendwo mitessen war mit irgendeinem Spieler. Und dann hat mir der Spielführer, dann der, aber das ist ein anderes Land, weißt du? Und dann haben die sich in der Woche, die Spieler, hat der Ciro mir gesagt, auch in Turin oder sagen wir so beim Training kurzfristig gesagt, oh, wir gehen was essen. Weißt du, so eine Pizza oder nach dem Spiel kommen die zurück. Sagt der Massimo, machen die hier nicht? Sag ich, du, ich wusste es ja nicht, weil ich hatte mit den Spielern jetzt, ich bin nie essen gegangen mit. Ich habe das immer gemieden, dass man da mit den Spielern essen geht. Ich wusste es nicht, wie oft und wie. Ich sag, doch, ich denke schon, aber das hat ein bisschen vermisst, weißt du, so dieses, vielleicht das wie in Italien. Ich habe gesagt, aber Ciro, du darfst das eigentlich nicht wie Italien vergleichen. Er hat natürlich hier mit Oba und Sokrates Leute gehabt, die Italienisch gesprochen haben, ne? Der hatte schon einen und ich finde auch mit den anderen Spielern, da kam der gut klar und er hat mit denen geflaxt alles. Aber halt, dass er diese Aussage getätigt hat, der hat in Italien, glaube ich, getätigt. Man muss immer aufpassen von, du sagst eine kleine Phrase, ne? Bis dann in Deutschland ankommt, wird das eine Skulptur.
Ja,
es ist
komplett andere Geschichte dann, ja. Ja, ja.
Weißt du, so, und vielleicht wurde das so aufgebaut, vielleicht meinte er das gar nicht so, weil er war oft mit Oberessen, mit Sokrates essen und mit dem einen oder anderen auch essen. Also ich glaube, das lag nicht daran. Schade eigentlich, weil dann wird das immer aufgebaut und immer irgendwas gesucht. Natürlich, aber Ciro, glaube ich, wie du gesagt hast, und das sagen auch einige andere vom Verein, vielleicht ist er im falschen Jahr gekommen, weißt du so, in ein sehr unglückliches Jahr. Wenn er in eine andere Situation, Ära gekommen wäre, hätte vielleicht auch gebombt.
Ja.
Weil Qualitäten hat er ja gehabt.
Ja, ich finde nach wie vor, dass es ein sensationeller Spieler gewesen ist. Und da sieht man aber auch den Unterschied. Du hast ja auch gesagt, es wurde dann umgestellt auf ein 4-2-3-1 und dann hat Aubameyang auch vorne gespielt, der am Anfang auf der rechten Seite gespielt hat. Das sollten wir nicht vergessen. Ja, es wurde dann hinterher ein Stoßstürmer und hat dann vorne unglaublich viele Tore für Borussia Dortmund geschossen. Jetzt haben natürlich ein paar Leute gefragt. Ich möchte mal ein bisschen zu den Hörerfragen übergehen, weil das natürlich einige wissen wollten, wie das damals genau gewesen ist. Pierre-Emerick Aubameyang, da müssen wir nicht drüber reden. Massimo war ein sehr extravaganter Spieler. Hier wurde zum Beispiel auch danach gefragt, wie das damals war mit dieser Spider-Man-Maske, ob du da etwas mit zu tun gehabt hast. Vielleicht kannst du diese Geschichte mal erzählen.
Ja, natürlich, natürlich. Natürlich habe ich was zu tun gehabt und das war ganz schön schwierig. Also es war so, das erste Mal spielen wir gegen Schalke zu Hause. Und Toba sagt mir, Massimo, du musst diesen Beutel hinter dem Tor vom Torwart von Schalke stellen. Da habe ich gesagt, Opa, aber muss man warten, bis der Sebastian Kehl die Wahl gewinnt, um zu sehen, ne, welches Tor erste Halbzeit. Und ich sage, aber Opa, ich kann doch nicht da rennen, kurz vor Spielbeginn. Ich meine, der Klopp, der Zorg und alle, die sehen dich da rennen und die fragen mit Sicherheit, was machst du da? Und da bin ich zum Co-Trainer gegangen, also nicht zu Jürgen, zum Co-Trainer Bujac, gegangen, hat gesagt, du, ich Ober hat mich gefragt, so und so, das ist ein Glücksbringer. Und sagt, komm, Massi, mach, kennst du ja, der Bujac war ja super. So, mach schnell und bring das dahinter und wenn das Glück bringt, dann sollst du es machen. Boah, und dann warte ich die Wahl aus und sprinte hinterm Tor vom Schalke Kipper auf der rechten Seite, liegt diesen Beutel und zurück. Zur Halbzeit steht 0-0. Wir hatten einige große Torchancen, wie du vielleicht weißt, in dem Spiel. Machen die Buden nicht. Und dann wollte ich in die Kabine rein und sagt Opa im Rausgehen, machst du mal schnell den Beutel und zweite Halbzeit bringst du es auf die andere Seite. Ich sag, okay, ich musste mich aber beeilen, weil ich musste auch in die Kabine, weil ich musste ja für den Jürgen übersetzen ein bisschen helfen. Hol ich schnell den Beutel in die Kabine rein, übersetzt, komm raus und spurte auf der anderen Seite wieder neben den Schalke-Torwart, das war ja die Südkurve, ne? Ich denke, oh Gott. Und Jürgen hatte schon so geguckt, weil Jürgen wusste das ja nicht, aber hat nichts gesagt. Vielleicht dachte, es ist eine Flasche Wasser, aber hinter dem Schalke-Torwart ist ja auch ein bisschen komisch. Und dann die Geschichte kennt ihr alle. Ober macht das Tor. Und dann geht er hinterm Tor und holt diese Maske mit Reus, ne? Ich glaube, da war auch die
Robin. Ja, das Batman und Robin, genau.
Ja, und dann kam die ganze Geschichte raus und kam natürlich raus, wie kam die Maske dahinter? Und es wurde dann von Sky gefilmt, wo ich da gerannt bin, zweite Halbzeit. und dann kam das alles raus. Und am Ende, ich glaube, wir haben 2-0 gewonnen gegen Schalke.
Ja.
Und es war alles gut. Und Zorc war, Michael war immer für den Flachs gut. Sagte Massimo, noch einmal bist du entlassen. Scheiße. Und dann habe ich aber zu Michael gesagt, Michael, du hast gesagt, du musst alles das machen, was die Spieler gut tut. Wo der sich so gut tut und sich wohlfühlt und. Und da habe ich gesagt, Michael, ich habe das halt gemacht. Und Ober macht das 1-0, glaube ich. Deswegen unter die Maske. Ja, Ober war so verrückt. Er war so mutig. Er sagte, Massimo, wir gewinnen. Weil es hätte auch sein können, der macht dieses Zirkus mit der Maske und dann kriegst du das 1-1 oder verlierst du 2-1. Weißt du so?
Ja.
Und das hat er gar nicht im Traum gedacht. Ober wollte immer gewinnen.
Selbstvertrauen zu haben, ist ja auch gut.
Ja, Ober wollte immer gewinnen. Ja. So ist die Geschichte, ja.
Also, Aubameyang stand mal vor mir an der Ampel in seinem goldlackierten Lamborghini. So viel zu diesem Thema Extravaganz. Ja, das ist natürlich schon eine spezielle Geschichte. Da fällt mir gerade ein, weil ich das nochmal zeigen wollte. Ich habe ja letzte Woche erzählt hier, dass ich ein Buch schreiben möchte mit euren Geschichten. Ich habe ein paar E-Mails schon bekommen. Sie werden auch zeitnah beantwortet. Also wundert euch nicht, die E-Mails sind angekommen. An info@schwarzgelberunde.de. Das sollen eure Geschichten werden in einem Buch, wenn es genug werden. Ja? Also da müssen noch ein paar Geschichten zusammenkommen. Schreibt mir lieber eine E-Mail als bei Instagram, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt. Mit ein paar Leuten war ich ja auch schon in Kontakt über Instagram in der Vergangenheit, die dann gesagt haben, ah, das ist doch eine super Geschichte. Also lieber über info@schwarzgelberunde.de und schwarzgelberunde.de ist sowieso der richtige Spot für euch, wenn ihr dieses Format unterstützen möchtet. Das könnt ihr über ganz viele Wege tun. Abo abschließen, kostenlos bei YouTube, bei Instagram folgen, die Seiten teilen, kommentieren, liken und so weiter. Das ist ein Buch, das ich schon mal geschrieben habe. Und ich meine, da gab es auch ein altes Cover, wo Marco Reus mit Batman oder Robin war es, einer von beiden, ich weiß gar nicht, ich glaube, er war Robin, mit Maske dann drauf war oder was auch immer. Ich bin mir nämlich jetzt nicht ganz sicher, denn dieses Buch habe ich auch geschrieben. Das hilft mir auch. Damit könnt ihr mich sozusagen auch unterstützen, wenn ihr das kauft. Das heißt, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten über Borussia Dortmund. Also ein paar kuriose Geschichten. Ist auch nicht so teuer, kostet unter 20 Euro. Also schlagt da sehr, sehr gerne zu. Und ja, ich möchte weitermachen mit den Hörerfragen, weil die Leute sind natürlich schon interessiert daran, konntest du dann davon leben? Du hast ja eben gesagt, dein Arbeitgeber hat dich ein Jahr freigestellt, ne? Also das war ein Fulltime-Job.
Bei Borussia jetzt?
Ja.
Ja, natürlich. Ich wurde dann angestellt. Das war ein Fulltime-Job. Und dann sind wir so verblieben, du machst das erstmal ein Jahr. Und dann habe ich Michael aber gesagt, also Zorc, was mache ich nach einem Jahr? Weil mein Arbeitgeber, man weiß es nicht, wie es läuft. Du kennst das ja selber. Dann kann ich vielleicht nicht zurück, sagt, ach Michael, komm Massimo, du bist schon so lange beim BVB, ich war nur mal seit 2003 da, irgendwie mach dir keine Sorgen, solltest du nicht mehr gebraucht werden, dann dann wäre ich irgendwie anders runtergekommen. Ob das als Jugendtrainer oder im Scouting oder irgendwie. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich meine, ich war ja nicht der Jüngste. Ich war ja jetzt nicht 30. Weißt du, wo du schnell mal einen Job nebenbei findest? Da war ich schon um die 50. Und deswegen war ich ganz froh, dass Michael wirklich auch Ewatzke und so sich oder Ricken sich super verhalten haben mir gegenüber. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon toll, ja.
Wir sprechen natürlich nicht über deine Zeit nach dem BVB, weil da hast du ja einen großen Fehler gemacht. Du bist weiter im Ruhrgebiet unterwegs gewesen. Das möchte ich hier jetzt auf gar keinen Fall thematisieren, damit du auch nicht in Probleme bekommst. Ja, das wäre nicht so gut.
Ich muss ganz ehrlich sagen, klar war das für mich eine schwere Entscheidung. Aber weißt du, wir sind Leute von der zweiten, dritten Reihe. Ich sag mal so, es gibt ja auch Spieler, die gewechselt sind, Verantwortliche, wie auch immer. Klar war eine schwere Entscheidung, muss ich dir recht geben. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, das ist Ruhrgebiet. Und wie toll ist das denn eigentlich, wenn der BVB gegen Schalke 04 spielt für die Region? Weißt du, ich sehe das so, ich habe ihn bei Borussia Dortmund gearbeitet, ganz tolle Menschen kennengelernt. Einmal habe ich das Glück gehabt, mit dem Pokalsieger am Platz, wie heißt der?
Vorsichtplatz.
Vorsichtplatz rumgefahren. Ich habe Leute weinen sehen. Unten weinen sehen, wirklich weinen. Das hat mich so getroffen. Ich habe das auch immer wieder meinen Freunden erzählt, wie die Leute im Ruhrgebiet sind für den Fußball bei Borussia Dortmund. Aber das Gleiche ist auch 30 Kilometer weiter weg. Die sind genauso fanatisch.
In Bochum meinst du, ne? In Bochum.
Bochum oder, ja.
Duisburg.
Ja.
Essen, überall, Oberhausen.
Überall. Die sind so verrückt und das ist das Schöne am Ruhrgebiet. Ja, es war schon eine schwierige Entscheidung, gebe ich dir recht, ja.
Wirst du denn, wenn das Derby jetzt gespielt wird, hier wieder nach einigen Jahren Pause dann da mal hingehen? Hast du die Zeit dafür in deinem aktuellen Job?
Ja, ich habe viel Zeit. Am Wochenende habe ich immer frei. Ich bin oft da zu Hause. Und ich habe noch Kontakt mit dem Fritz Lünschermann, der ehemalige Teammanager, sehr gut in Kontakt. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und er hat mich auch schon eingeladen, hat gesagt, komm mal zum Spiel. Und ja, vielleicht beim Derby. Ich glaube, das ist dieses Jahr am Nikolaustag, das Derby in Dortmund sogar, glaube ich.
Ja, könnte sein, ja, tatsächlich. Ja,
ja. Das habe ich jetzt die Tage gelesen. Und sowas merke ich mir dann sofort. Und vielleicht sogar an dem Tag, dass ich vielleicht im Stadion bin, ja.
Ja, also das ist natürlich immer spannend, dieses Spiel zu sehen. Klar, es ist dann jetzt ein Champions-League-Teilnehmer und der Vizemeister gegen einen Aufsteiger, aber diese Emotionen sind natürlich so extrem, dass man nie vorhersagen kann, wie das Spiel dann läuft. Normalerweise, ja, wenn man gegen einen Aufsteiger spielt, sollte man davon ausgehen, dass die Heimmannschaft das Spiel gewinnt. Da gehe ich natürlich jetzt auch von aus. Ja, ist ja ganz klar, weil ich optimistisch bin, aber trotzdem. Ich möchte noch mit ein paar Fragen weitermachen. Was ist denn die größte Herausforderung bei der Integration von Spielern?
Erstmal der erste Kontakt für mich. Das ist nicht so, dass man das Vertrauen der Spieler gewinnt. Das Vertrauen der Spieler gewinnt, das ist die größte Herausforderung. Der Spieler muss einfach merken, dass wenn er Probleme hat, die schnell gelöst werden. Und das habe ich versucht. Und das war die größte Herausforderung, weil es musste für mich sofort klappen. Ich war ja ziemlich gründlich und habe es versucht, so schnell wie möglich und für den Spieler zu machen, weil ich weiß, dann fühlt er sich gut. Und wenn der Spieler sich gut fühlt, dann kann er auch Leistung bringen. Er kann sich darauf noch besser konzentrieren. Und die größte Herausforderung war auch, ich sage mal so ein Beispiel jetzt, Ober und Dembele. Die waren natürlich nicht einfache Spieler, wie du gesagt hast. Ober hat alle 4 Wochen sein Auto neu beschichtet. Ja, beschichtet mit neuer Folie. Und irgendwelche Leute von der Presse haben gedacht, der hat immer ein neues Auto. Die haben gar nicht mitgekriegt. Weißt du, und dann kommt die Schlagzeile. Es war schwierig, das zu kommunizieren mit diesen Spielern. Die waren nicht einfach. Und du musst es immer so versuchen diese Spieler auch zu schützen, dass man kann nicht erwarten, dass solche Spieler die Mentalität haben von deutschen Spielern, weißt du? So, du kennst ja die deutsche Gründlichkeit. Wenn man sagt, um 13 Uhr ist Besprechung, da sind die deutschen Spieler um 10 vor 13 Uhr da und warten bis sie reinkommen in den Raum. Die Franzosen, die haben mich zum Glühen gebracht, weil die kamen mit dem Aufzug um 2 Minuten vorher. Also wenn der Aufzug jetzt Verspätung hatte, weil es voll ist, im Hotel, manchmal sind ja andere Menschen, dann kommen die zu spät zu Besprechung. Und das waren für mich Dinge, die mich zum Glühen gebracht haben. Das war eine Herausforderung, dass du hinter solche Dinge bist und dafür sorgst, dass die Spieler da keinen Stress bekommen, weißt du, mit der Mannschaft so. Und das war auch gewünscht auch von den Trainern, dass man sich darum kümmert, weil es eben eine andere Mentalität ist. Und bis die das verstehen, dauert es vielleicht ein bisschen, weißt du so. Und
ist das denn deiner Meinung nach, Massimo, schwieriger geworden mit der Zeit? War das am Anfang vielleicht ein bisschen leichter, weil 2013, als du zum BVB gekommen bist, war Social Media zum Beispiel noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Man sagt ja, 2014 war die erste Social Media Weltmeisterschaft, wo Social Media sehr, sehr groß war. Aber davor ging es ja noch einigermaßen. Jetzt ist es einfach verrückt geworden.
Ja, ja.
Aber glaubst du, ist es schwieriger geworden mit der Zeit? Also wenn du jetzt nochmal diesen Job genauso anfangen würdest wie damals, dass es schwieriger für dich wäre?
Ich kann es dir nie sagen. Es war nach 2014, aber ich hatte da auch Spieler wie Zagadou oder Rafael Guerrero. Die waren natürlich anders. Jeder Spieler ist ein bisschen anders. Mkhitaryan war, wie du gesagt hast, ich habe mit Miki heute noch Kontakt, ein übersensibler und gewissenhafter und intelligenter Spieler. Also jeder Spiel ist anders. Das mit den Medien, ja, es wird, du meinst ja wahrscheinlich, dass jede Nachricht wird wie eine Bombe,
ja,
ne?
Ja, natürlich, ja. Das ist ja das Problem. Jede Kleinigkeit ist ein Riesenthema.
Ja, mit Sicherheit ist es noch schwieriger heute. Man muss aufpassen, aber ja, wie soll ich dir das sagen? Man sicherlich ist es schwierig für einen Integrationsbeauftragten oder Mitarbeiter, den Spieler klar zu machen, ne, wie die Mentalität ist, die zu schützen, das ist ja wahrscheinlich noch schwieriger. Überall liest du mal immer wieder mal, dass Spieler da Probleme haben, ne, so in diese Richtung. Und deswegen haben wir damals aber schon versucht, die Spieler ein bisschen zu schützen, weißt du, so ich finde jetzt, ich darf und will und nicht in die Details reingehen, aber schützen heißt wirklich schützen, indem sie wirklich keinen Stress mit eben Media, sozial, also sonst wäre das in der Zeitung rausgekommen oder, dass man das versucht wirklich im Keim zu ersticken und damit eben ein Dembele ein Jahr zu solche, also zum Glück so eine Leistung gezeigt hat oder Oba über 4-5 Jahre fast immer 20 Tore pro Saison gespielt hat. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Wo war ich dann? Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Aber auf jeden Fall hat mich Barcelona kontaktiert, weil Dembele hat ja in Barcelona gespielt. Und damals war Trainer der erste, ich weiß nicht, wie der heißt, dann kam Koeman, ne? Da war dann noch Dembele noch dabei. Ich habe den Dembele auch oder Barcelona eine Woche da besucht in der Zeit. Das war nach 2022. Und glaube ich, war das, genau. Und Barcelona hatte mich kontaktiert, der Sportdirektor damals, ich komme auf den Namen nicht.
Ich auch nicht.
Die sind nach Deutschland gekommen und haben uns getroffen, weil die hatten mit anderen Spielern da Gespräche mit dem Verein. Die hatten Spieler ausgeliehen und die haben gefragt, Massimo, du musst uns sagen, was hat in Dortmund funktioniert, dass Dembele so eine Leistung gezeigt hat. Woran lag das? Und ich habe gesagt, das Erste war, dass ich glaube, als Dembele da gespielt hat, da war Tuchel Trainer, ne? Der Thomas Tuchel Trainer.
Ja.
dass er wirklich sich ausführlich mit dem Spiel auch auseinandergesetzt hat. Wir haben Video gemacht mit ihm zusammen, da war ich auch dabei. Video nach dem Training, vorm Training, seine gute Sachen, das, was er verbessern muss und, und. Und natürlich war wichtig, dass der Trainer oft mit dem Spieler redet. Und das ist halt passiert. War wichtig, dass eben jemand da war, der sich um seine persönlichen Sachen auch kümmert. Und das war ich halt, den ihn ein bisschen unterstützt haben. Ein bisschen ist 7 Tage die Woche, 24 Stunden fast. Also immer da sein für den Jungen. Und das habe ich denen gesagt. Und eben, dass der Trainer viel mit dem redet. Und dass er natürlich auch verletzungsfrei bleibt. Ne? Ich weiß noch, bei Barcelona war das ja katastrophal. Der hat ja damals die Probleme bei Dortmund gehabt. Kennt ja die Geschichte, wo der da auf einmal nicht mehr da war. Und dann ist er nach Barcelona und hat sofort von 0 auf 100, hat sich sofort verletzt. Da ging es schon los. Bei der ersten Pressekonferenz, da kam die eine Stunde zu spät, weil die haben falsch eingeschätzt den Weg zum Ort. Ist unglaublich. Also dann holt man den Junge ab in Barcelona, weißt du, so bei so einer wichtigen Sache und lässt er nicht alleine. So. Und dann hat sich davor gesetzt, ich meine, du musst ja vorstellen, Barcelona hat einen Trainer, ich weiß gar nicht, ob das Valverde war oder irgendein Trainer.
Ja, kann Ernesto Valverde gewesen sein. Ja,
ja, und dann hatten die aber Spieler wie Messi, Suarez und noch andere Weltklasse-Spieler in der Mannschaft. Und dann war Usman da und der Trainer hatte gesagt, okay, wenn er das macht, spielt er, wenn nicht, dann ist er so, ne? Aber das geht nicht bei so einem Spieler. Also, das habe ich denen gesagt. Ich sage, bei allen Liebe, der Spieler muss trotzdem geholfen werden. Der muss jemand haben, einen Koch, jemand, der sich um seine Ernährung kümmert, jemand, der ihn begleitet, jemand, den vielleicht ein bisschen unterstützt, gerade in so einer großen Riesenstadt wie Barcelona auch. Ich glaube, das lag vielleicht daran. Und es lag nicht an mir, aber es lag am Trainer, eben an diese Sachen, was ich gerade gesagt habe, dass es da nicht stattgefunden hat. Dass der Trainer kaum mit ihm so persönlich, weißt du, so diesen Austausch gehabt hat, wie jetzt.
Massimo, bist du trotzdem überrascht, wie Ousmane Dembélé jetzt in Paris spielt? Er hat den Ballon d'Or gewonnen und zweimal die Champions League. Er ist Kapitän dieser Mannschaft. Hat dich diese Entwicklung dann doch überrascht nach sehr schwierigen Jahren in Barcelona? Dass er ein guter Fußballer ist, das haben wir damals in Dortmund schon gesehen. Aber hat dich das trotzdem überrascht, dass er nochmal so durchgestartet ist?
Also, dass er ein wahnsinniger Fußballer ist, das habe ich sofort gesehen, wie alle in Dortmund. Links, rechts Fuß, du wusstest nicht, wie er schießen kann, wie er die Tore im Finale in München gemacht hat, mit links und rechts. Einfach genial. Wo ich immer gedacht habe, nach Barcelona, in Barcelona und so, seine Einstellung, weißt du, so eben diese Einstellung, diese Probleme, die er hatte über Jahre. Also man muss sich überlegen, der ist jetzt 29. Und ich glaube, seit letztes Jahr ist er explodiert, seit Luis Enrique Trainer ist, ne, so. Bei Paris Saint-Germain, glaube ich.
Ja.
Ja. Denn selbst in Barcelona war das ja so lala, ne? So, die ersten Jahre waren nicht gut, dann hier und da mal besser. Aber auch bei der Nationalmannschaft, ich glaube, wo die Weltmeister geworden sind, da war der gar nicht immer Stammspieler, ne? Glaube ich.
Nein, war er auch nicht. Nee.
Genau. Deswegen hat das war ja ein sehr langer Prozess. Und ganz ehrlich, viele Leute darunter, ja, ich hätte nicht gedacht, dass er Weltfußballer wird. Nach so diesem langen Prozess, wo er wirklich leider Gottes sein Talent nicht zeigen konnte. Und ich glaube, als ich ihn besucht hatte, schon in Barcelona, das war ja so gegen Schluss, wo denn kurz vor seinem Wechsel, da war ich zu Hause bei ihm essen. Ich muss sagen, da hat er sich schon gewandelt. Alles ordentlich. Der hatte einen Koch aus Paris, italienisches Koch, hat ein super Essen gemacht, also wirklich gutes Essen gemacht und er hatte sich gewandelt, weißt du, so irgendwie. Ich meine, der war ja schon 25, 26 damals. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ja, ich wusste, dass er so Weltfußballer wird. Das konntest du nicht sehen, dass er auf einmal so auf dem Platz, vor allen Dingen durch seine neue Position als Neuner, wie der anläuft, mit welchem US-Tempo oder auch so sein Einsatz nach hinten ohne Ball. Es muss am Trainer gelegen haben.
Es geht ja auch nicht anders. Also, weil man sieht das ja, es gibt ein bekanntes Video, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist so ein kleiner Kinosaal, also es wirkt wie ein kleiner Kinosaal. Da sitzt nur Kylian Mbappé in der ersten Reihe und vor ihm steht Luis Enrique und redet 3 oder 4 Minuten am Stück, dass Mbappé auch nach hinten arbeiten muss, dass er für die Mannschaft alles macht, was Gewinnen bedeutet und so weiter und so weiter. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dieses Video. Und kaum ist Kylian Mbappé, der ohne Zweifel einer der besten Fußballer seiner Generation ist und WM-Rekordtorschütze und Weltmeister, kaum ist er nach Madrid gegangen, zu Real, gewinnt PSG 2-mal die Champions League und mit Real Madrid hat Mbappé noch keinen einzigen Titel gewonnen. Das zeigt halt auch, ja, du hast es gesagt, Gespräche mit dem Trainer sind unglaublich wichtig. Und wenn es von Anfang an funktioniert, dann ist es super. Usman ist damals in eine schwierige Situation in Barcelona gekommen, weil er erstens selber noch sehr jung war. Zweitens, er damals auf der gleichen Position gespielt hat wie Lionel Messi. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und Messi ist natürlich ein Heiliger in Barcelona. Also von daher, das ist alles nicht so einfach. Ich möchte gerne von dir wissen, weil mich das interessiert, von diesen ganzen Spielern, Sokratis, Aubameyang, Mkhitaryan und so weiter, Guerrero, hat man eigentlich nie Interviews auf Deutsch gesehen? Wer von denen hat denn am Ende am besten Deutsch gesprochen?
Ja, also eigentlich wusste Sokratis, konnte Sokratis vielleicht am besten Deutsch, weil er in Bremen gespielt hatte. Aber er hat mir mal gesagt, das werde ich nicht vergessen, Massimo, ich möchte gerne, dass du dabei bist, weil ich hatte ein Interview gegeben, und die haben das verdreht, weißt du so, die haben das falsch interpretiert oder das ist unglücklich gelaufen und falsch oder wie auch immer. Und da sagte Sokratis, Massimo, ich möchte gerne, dass du dabei bist. Habe ich ja nicht verstanden, weil ich sagte zu Sascha Fliege, der kann ja eigentlich Deutsch, ne, so. Und ja gut, aber ich konnte nicht Nein sagen, das ist meine Aufgabe, wenn der Spieler sagt, du musst dabei, also sage ich, Papa, okay, ich nannte den Papa. Musste immer bei dem lachen, weil er hat, war ja ziemlich auch mit Humor teilweise, aber er wollte das einfach. Und er konnte am besten Deutsch von allem, ja.
Ich kann das auch verstehen, ja, weil wir haben eben darüber gesprochen, was passiert, wenn ein Satz falsch gedreht wird und hinterher haben die Spieler dann Probleme. Ich möchte mich übrigens bei Beat recht herzlich bedanken. Der hat vermittelt zwischen uns. Ja. Der hat gefragt, wann ihr denn endlich eine Berateragentur in der Schweiz eröffnet. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, lieber Beat. Da musst du dich etwas gedulden. Es gab übrigens auch mal angeblich, das wird hier geschrieben, ein Interview mit Oba im Frühling 2017, wo er gefragt wurde, ob er bleiben wird oder nicht. Ob du da wirklich richtig übersetzt hast oder was du da gesagt hast. Ich kann mich an dieses Interview nicht erinnern, aber du wahrscheinlich.
Ja. Also, es war unglaublich, unglaubliche Situation. Nach dem Spiel war Oba Torschützenkönig. Der wurde ja Torschützenkönig in der Saison, glaube ich, beim BVB oder in der Bundesliga. Und er wurde gefragt, wie sieht's nun aus für nächste Saison? Weißt du, nach dem Spiel. Und Oba antwortete auf Französisch oder Italienisch, ja, nächste Woche setzen wir uns zusammen mit den Verantwortlichen und dann wird das entschieden. Und ich habe dann nicht sofort übersetzt. Ich habe Ober dann gesagt, aber Ober, nächste Woche ist Pokalendspiel. Vielleicht danach die Woche, also nicht in der Woche vom Pokalendspiel, ne, so. Und der Matthäus bei Sky, der kann ja Italienisch. Der hat das natürlich mitgekriegt oder wie auch immer, ne. Die haben das natürlich übersetzt und die können das sofort machen. Und ich habe also praktisch Ober schützen wollen, weißt du so. dass eben nicht dieses, dann, du weißt ja, aber das, wenn ein Spieler sagt, nächste Woche müssen wir uns zusammensetzen oder wie auch immer, und du hast ein Pokalendspiel, also bitte, man kann es ja auch danach machen. Ich meine, ja, da bin ich auch Fußballer und ich weiß genau, wie wichtig ist, sich in der Woche zu konzentrieren auf das Wesentliche und nach der Saison oder nach das Pokalendspiel oder Weltmeisterschaft-Endspiel, dann wird über Transfers gesprochen. Und da habe ich versucht, den Spieler und auch den Verein eigentlich zu schützen, dass dann nicht wieder so eine Schlagzeile die ganze Woche kommt mit der Spieler ist mit dem Kopf woanders. Hm.
Sehr nur interessant, das. Sehr interessant, dass du das sagst, weil es gibt jetzt hier auch ein paar Leute, ich bin ja mal gerade von Instagram zu Twitter gewechselt mit den Hörerfragen, weil wir ja bei Instagram durch sind, die sind sehr ungeduldig mit den Transfers. So. Wir haben letzte Woche ausführlich über Konstantinos Karezas gesprochen und dann kam ja auch die Meldung, die Bosse sind nochmal rübergefahren, das Angebot ist nochmal verbessert worden. Die Leute sind immer sehr ungeduldig, ja? Also wenn nicht sofort der nächste Superstar geholt wird, kannst du das verstehen, dass die so ungeduldig sind? Weil ich bin überhaupt nicht ungeduldig. Ich weiß, das Transferfenster ist noch bis Ende August, Anfang September offen. Und dann kann ich gucken, wie war die Arbeit, wenn die Spieler funktionieren oder nicht funktionieren. Vorher kann ich ja gar nichts zu sagen. Natürlich freue ich mich auch, wenn Borussia Dortmund einen talentierten oder sehr guten Spieler holt. Aber ich verstehe diese Ungeduld überhaupt nicht. Kannst du diese Ungeduld verstehen?
Ja, aber gut, die haben ja zum Teil jetzt Spieler geholt, ne, schon. Also die
ja,
haben schon.
Natürlich nicht so prominente und Karezas wäre wahrscheinlich mit der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte.
Die Leute haben
halt sehr hohe Erwartungen, das möchte ich eigentlich damit ausdrücken. Ja,
aber die Frage ist, war damals Subotic, Piszczek, Lewandowski, die waren ja alle unbekannt. Subotic, Hummels kam von der zweiten von Bayern. Also die Frage ist immer, jetzt haben wir ja, wir dürfen nicht vergessen, dass Borussia Dortmund jetzt einen neuen Sportdirektor hat, ne? Mit dem aus Evelsberg, der
Ole Borg, ja.
Genau. Und die, also man will ja auch Borussia Dortmund wieder, die sind ja erfolgreich, auch wenn die jetzt viele sagen, naja, die sind zweit, aber immerhin, also Borussia ist erfolgreich. Und sie wollen ja auch eine junge Mannschaft aufbauen, glaube ich, ne, habe ich mitgekriegt. Die wollen
jungen Spieler aufbauen. Sie möchten jünger werden, ein bisschen attraktiveren Fußball spielen. Das ist zumindest die
Idee. Genau, und für mich ist das der Punkt. Man weiß von außen, ich verstehe die Fans, die sind ungeduldig, die wollen. Aber willst du jetzt wieder so wahnsinnig viel Geld ausgeben für Spieler, Superstars? Oder willst du wirklich so vielleicht wie damals eine junge Mannschaft aufbauen, die wirklich dann wirklich irgendwann zum Titel führt oder wie auch immer, ne, zu erfolgreichen Zeiten, wo du dann auch mal einen Titel gewinnst, wie Deutscher Meister oder Pokal kommt immer wieder vor, aber Deutscher Meister vor allem, ne, und Champions League, okay, das ist natürlich nochmal ein Stück weiter. Und das müssen wir wissen. Die haben einen neuen Sportdirektor, die eine neue Ausrichtung. Und jungen Spieler zu holen, hungrige Spieler. Und ich glaube, der Fußball vom BVB ist dieses Feuerwerk. Zumindest zu Hause, weißt du so, dieses Feuerwerk. Ich habe das immer im Kopf mit vom Feuerwerkfußball, was die dann gespielt haben damals. Und das ist der Fußball vom BVB. Das war aber eigentlich immer schon so. Die haben immer die Masse begeistert, vor allem, wie gesagt, vor allem zu Hause, dieses Offensives, dieses Attraktiven, dieses Powerfußball. Für mich ist das die Marke, also Gelb-Schwarz ist das die Marke vom BVB und das wäre schön, wenn es mal zurückkommt, aber es ist leichter gesagt als getan. Es gehören die richtigen Schritte, es gehört auch Geduld, es gehört auch ein bisschen Verständnis und dann muss man das als Verein versuchen umzusetzen. Aber es ist nicht einfach. Ich verstehe die Fans, dieses Ungeduld. Aber wie du gesagt hast, wir haben jetzt ein bisschen Zeit noch. Und lieber eine Woche länger, aber dann vielleicht den richtigen Spieler zu holen, weißt du so. Und es ist nicht einfach. Es kostet viel Geld. Du weißt ja, wie die Preise explodieren. Und man darf nicht vergessen, ich bin 2003 beim BVB gekommen. Die waren auch verschuldet. Du weißt ja selber, die waren kurz vor der, ne? Breite nicht, aber es war sehr schlimm.
Ja, das kann man schon so sagen.
So, und was wollen wir? Ne? Sie sind trotzdem erfolgreich. Im Grunde genommen, die haben immerhin Deutscher Meister und ist ein bisschen lange her, aber Pokalsieger schon geworden. Die spielen um die Champions League jedes Jahr. Die haben keine Schulden, ne, glaube ich. Die haben keine Schulden, so wie Bayern und so. Wer kann das behaupten in Europa? Was wollen wir dann? Wollen wir uns verschulden wie damals? Verlierst du gegen Brügge und dann bist du da wirklich so ganz schlimm dran, weil du nicht mehr die Champions League spielst. Das war ja das Spiel, ne, glaube ich, gegen Brügge
ja,
war das.
Ja, genau.
Und dann kommst du in so einen Teufelkreis. Oder wollen wir so wirklich so weitermachen, indem wir sagen, okay, wir bauen eine junge Mannschaft vielleicht auch, die es schafft, da wirklich sehr erfolgreich zu sein. Aber das dauert da eben, das geht nicht von heute auf morgen. Und die Spieler zu holen ist auch nicht einfach. Wie gesagt, das dauert ein bisschen. Vielleicht sollten die Fans ein bisschen Geduld haben. Das wird schon, glaube ich, ja.
Japanisch sprichst du aber nicht, ne?
Nein.
Ja, ja. Welche Sprachen sprichst du? Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch?
Also Deutsch, Italienisch, Französisch fließend, also alle drei gleich. Und dann Spanisch habe ich mal wirklich 50-60% mich da verbessert. Und Englisch, ja, geht so. Also Englisch habe ich eigentlich nicht viel gebraucht. Also meistens.
Verstehst du, aber benutzt du nicht so viel.
Genau.
Ja, okay. Ja, das ist ja. Weil hier wird natürlich gefragt, ob wir Yamamoto geil sind. Ich habe ja dazu ein bisschen was bei Twitter auch geschrieben. Es war ein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und ja, Yamamoto hat gut gespielt. Das ist gar keine Frage. Aber es war ein Testspiel. Und jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Ja, jetzt am Wochenende gibt es das nächste Testspiel bei Fortuna Düsseldorf. Dann gibt es die Asienreise. Also wir müssen die Kirche auch mal etwas im Dorf lassen. Und das heißt nicht, dass ich das nicht gut fand, was der Junge gemacht hat. Das sah fantastisch aus. Alles wunderbar. Aber bitte habt nicht zu hohe Erwartungen und denkt, dass das der nächste Shinji Kagawa wird, den man günstig aus Japan einkauft und der zum absoluten Superstar wird. Das ist nicht so leicht, diese Spieler zu finden. Auch der ist noch sehr jung. Die Idee ist, dass er in der zweiten Mannschaft spielt. Dann gibt es schon viele, die sagen, der ist doch viel zu gut für die zweite Mannschaft. Der hat noch nicht ein Profispiel in Europa gemacht. Also bitte ein bisschen Geduld. Das nur dazu. Und zwei Fragen habe ich noch. Eine ist, von den Spielern, mit denen du damals viel zu tun hattest oder generell, mit wem hast du noch den engsten Kontakt?
Ja, ich würde sagen, ich hatte es mit Guerrero, Mkhitaryan, vor allem Mkhitaryan, schon und Sokrates auch, also die drei Spieler den Kontakt. Aber mit Mkhitaryan jetzt sollte ich zum Ende der Saison nach Mailand. Er hatte gesagt, komm vorbei und dann sehen wir uns beim Spiel. Und ich konnte aber nicht. Ich hatte eine Leisten-OP und dann habe ich kurzfristig abgesagt. Aber ich werde jetzt in der Rückrunde, also in der neuen Saison, sicherlich ihn besuchen. Er hat ja geheiratet, hat ein kleines Kind und fühlt sich da ganz wohl. Und da haben wir ja schon ein sehr, sehr guter Kontakt. Und auch mit Rafa Guerrero, jetzt wechselt er von Bayern. Mit ihm habe ich sehr, sehr oft auch geschrieben, so wie Sokrates. Oder telefoniert mit diesen drei Spielern. Oba ist er dann nach Saudi-Arabien, da war er in Paris und Frankreich, jetzt hat er wieder gewechselt, ist er wieder in Spanien. Mit ihm war es schwierig, weil er dann hier und da die Telefonnummer gewechselt hat.
Und ja, ich kann es mir vorstellen.
Wie man Oba kennt, der hat 1000 Sachen und das ist okay. Aber man darf ja nicht erwarten. Also du darfst nie was erwarten. Das ist einfach so, die Spieler haben 1000 Sachen, wie du sagst, ne? So 1000. Ich sag mal so, wenn du gratulieren wirst, ich weiß, ich gratuliere nie nach dem Spiel, weil die haben 1000 Nachrichten. Das verfliegt, weißt du so.
Mhm.
Ich mache das immer nach 2-3 Tagen, weil das bringt ja halt nicht. Das ist eine andere Welt, muss man einfach sagen.
Ja, deswegen habe ich die Tendenz, immer einen Tag nach dem Geburtstag zu gratulieren, weil dann ist es die einzige Nachricht, die noch kommt.
Genau.
So kann es auch funktionieren. Da fällt mir ein Freund von mir hat heute Geburtstag, dem muss ich gleich mal gratulieren, damit ich das nicht vergesse. Aber insgesamt finde ich das schon sehr interessant, was du jetzt in den gut 90 Minuten erzählt hast. Möchte dir Danke sagen, grazie mille,
gerne,
dass du mit
Prego
dabei gewesen bist. Und ich bin übrigens großer Mkhitaryan-Fan. Seine Zeit bei der Roma, die habe ich jetzt mal verdrängt. Ja. Aber ich finde, dass es ein fantastischer Spieler war, der leider am Anfang in Dortmund nicht so gut funktioniert hat. Aber dann, als er funktioniert hat, vielleicht, ich gehe so weit, der beste Fußballer war, der in den letzten 10 bis 15 Jahren in Dortmund gespielt hat, weil ich ihn sensationell fand. Ja.
Also das erste Jahr war noch gut, mit Kloppo, weiß ich noch. Da hat er gut gespielt.
Ja, ne? das erste Jahr unter Thomas Tuchel. Ich kann mich erinnern, das war ja dann auch, als die Qualifikation für die Europa League gespielt wurde, gegen den Wolfsberger AC und Özbekar. In dieser Saison, glaube ich, da war der super. Ja, da hat er sensationell gespielt.
Aber das erste Jahr war wirklich noch sehr, sehr ordentlich, weiß ich noch. Und das zweite Jahr, wo eben diese Krise insgesamt, da hat er auch seine Schwierigkeiten gehabt und er war sehr sensibel. Und das ist ihm auch sehr nahe gekommen. Weißt du, diese Lage, diese Momentaufnahme. Aber das erste Jahr war wirklich sehr, teilweise super Spiele gemacht, teilweise auch Spiele, wo das halt ein bisschen diese Last von dieser Ablösesumme war bei ihm ein bisschen. Und aber bei Thomas Tuchel hatte eine super Saison gehabt. Die beste Saison wirklich.
Ja, also fantastisch war er damals. Ja. Schade, dass er dann nicht in Dortmund geblieben ist. Das könnten wir über viele Spieler sagen. Aber nochmal, Massimo, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und Gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, das mit der Leiste passt auch wieder. Und du kannst dann das nächste Mal nach Mailand fliegen und Mkhitaryan besuchen. Und falls ihr da draußen denkt, tolles Format, möchte ich gerne unterstützen. Es gibt viele Wege. Entweder schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Da gibt es dann auch Links zu PayPal und auch eine Kontonummer, wo ihr hin überweisen könnt, wenn ihr das möchtet. Müsst ihr aber nicht. Das ist ja eure freie Entscheidung. Oder ihr sagt, ich mache das auf eine andere Art und Weise. Ich abonniere bei YouTube, ich folge bei Instagram, ich teile die Sachen. Und wie gesagt, hier, dieses Buch, das habe ich auch mal geschrieben und das könnt ihr gerne auch noch kaufen. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten im Klartext Verlag. Erschienen vor einigen Jahren. Kann sein, dass es da mal wieder ein Update zu gibt. Das weiß ich nicht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dafür entscheidet. Es ist ein nettes Geschenk für Freunde, für alle Borussinnen und Borussen. Da kann man ein bisschen drin stöbern. Und dann denke ich mal, sehen wir oder hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao.